Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Devils and Demons Hörer, zu Episode 48 mit dem Thema Mille Grazie, Dario Argento, sag ich mal. Aber dazu später mehr. An meiner Seite ist natürlich der wundervolle, einzigartige, höchstpersönlich anwesende Pascal.
Hallo.
Wir bedanken uns erstmal für den Zuspruch für unsere Roundup-Episode. Das Format hat euch scheinbar gefallen, deswegen werden wir das auch vorläufig erstmal beibehalten. Heute geht es natürlich aber erstmal wieder um einen Spielfilm. Das müsste man schon fast in Anführungszeichen setzen. Aber bevor es soweit ist, zwei Hinweise. Zum einen, ihr könnt uns jetzt auch auf Spotify tatsächlich hören. Einfach in die Suche Devils and Demons eingeben und dann könnt ihr uns ganz bequem über den Musikstreaming-Dienst hören. Ich bin mittlerweile tatsächlich auch so, dass ich viele Podcasts tatsächlich auch über Spotify höre, weil es tatsächlich eine recht bequeme Benutzeroberfläche ist. Also falls ihr das angenehmer findet, könnt ihr uns ab jetzt auch dort hören. Zweiter Hinweis, ich habe entdeckt, das habe ich auf Twitter schon publiziert vorgestern, dass man, wenn man deutscher Amazon Prime-Kunde ist, kann man sich tatsächlich auch bei Amazon UK einloggen und dort das komplette Prime-Programm mitnutzen, also das ist quasi die Film-Flatrate. Und die haben teilweise ein viel besseres Filmprogramm als hier bei uns in Deutschland. Und man kann das alles komplett auf seinem Konto gucken, allerdings nur im Browser, beziehungsweise man schaltet es dann irgendwie am Fernseher mit HDMI an oder so. Nicht in diesen Apps, aber immerhin. Also ein gutes Filmprogramm, kann ich sagen. Aber jetzt kurze Denksportaufgabe für Pascal. Stell dir vor, du müsstest eine Nacht in einem der folgenden Anwesen oder Objekte verbringen. Du musst aussuchen, genau eine, was vielleicht für dich am weniger schlimmsten wäre. Entweder bei Freddy Krüger in der Elm Street, bei Jason im Camp Crystal Lake oder am Camp Crystal Lake, bei Norman Bates im Bates Motel oder im Amityville House, im Haus von Michael Myers, im Draculas Schloss, in der Kabine bzw. in der Waldhütte von Tanz der Teufel, im Sawyer-Haus von Texas Chainsaw Massacre oder in der LV-426 von Alien. Choose wisely. Also ich finde es tatsächlich echt sehr schwierig, deswegen frage ich dich. Vielleicht können wir es ja mal kurz analysieren. Also ich glaube...
Also ich hätte eine Antwort. Ich bin noch so ein bisschen, also es ist immer so dieses Blöde, ich gehe mal davon aus, dann auf der LV-426 ist auch ein Xenomorph.
Ist von auszugehen, ja.
Okay, sonst wäre es einfach.
Ich glaube fast schon, dass es vielleicht, also ich glaube, am wenigsten Leute gestorben sind, glaube ich, beim Amityville-Haus. Da sind, glaube ich, nicht ganz so viele gestorben. Bei Geistern ist ja die Überlebenschance sowieso tendenziell, glaube ich, noch am größten.
Ja, wobei, ich meine, Norman Bates ist jetzt ja auch nicht...
Die könnte man überwältigen, meinst du, ne?
Das meine ich eben. Ich müsste halt wissen, dass er es ist und nicht wie, also quasi, ne, ich müsste halt vorbereitet sein, dann wäre es nur ein Dude. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, aber ich glaube, also auf jeden Fall nicht Freddy, nicht Jason und nicht Michael. Leatherface auch nicht. Das Alien ist auch schon hart.
Das Necronomicon auch nicht.
Nee, das ist auch nicht. Also ich glaube, Dracula, ja, ich sag mal
dann
so.
Bist du immer nur untot.
Wollte ich gerade sagen, du hast ja immer noch die Möglichkeit, dass er dich nicht tötet, sondern nur verwandelt oder so. Ich bleib beim Amityville House.
Okay, dann bin ich im Bates Motel und bin vorbereitet und übernehme das einfach.
Die Frage ist, bist du auch vorbereitet auf unseren heutigen Film?
Sehr wohl.
Die Frage nicht ohne Grund. Eigentlich reden wir heute zum, ich glaube, jetzt dritten Mal oder ein halbes Mal. The Church haben wir auch schon gehabt, aber sonst hatten wir schon Suspiria und Phenomena vom italienischen Genremeister, vom Giallo-Meister, mir fallen gar nicht genug Superlative ein für Dario Argento. Aber gleichzeitig könnte man sagen, ist das heute auch unsere erste Folge. Toller Regisseur, scheiß Film. Wir haben uns nämlich dafür entschieden, heute über Dario Argentos Dracula 3D aus dem Jahre 2012 zu reden. ich muss sagen, also ich kannte, es gehört tatsächlich zu den wenigen Filmen, die ich jetzt im Vorfeld vor einem Podcast noch nie gesehen hatte. Und ich muss sagen, das ist schon ein starkes Stück, muss ich sagen. Also es war eine elende Qual. Vor allem, ich hatte auch im Kopf, dass der Film irgendwie nur 90 Minuten geht und ich hatte den auf Blu-ray hier und dachte so dann irgendwann so, oh, jetzt muss er langsam zum Ende kommen und dann gucke ich so, wie lange er noch läuft, dann stand da so, nein, es geht eine Stunde 50 und ich dachte so, nein, so, es war furchtbar, aber bevor wir vielleicht zum Film kommen, ich weiß, du hast eigentlich diese Inhaltsangabe schon mal zu dem echten Dracula-Film gemacht. Aber wiederholen für die Zuschauer doch bitte nochmal, oder beziehungsweise vielleicht hat sich auch was geändert inhaltlich, worum es in Dracula 3D von Dario Argento geht.
Jonathan Harker, englischer Bibliothekar, hat den Auftrag erhalten, die Bibliothek von einem gewissen Graf Dracula zu katalogisieren. Schon kurz nachdem er im transsilvanischen Schloss des Grafen angekommen ist, soll Jonathan herausfinden, dass Dracula, ebenso wie seine Mitbewohnerin Tanya, kein normaler Mensch ist, sondern ein Vampir, dem es nach Blut dürstet. Harkers Frau Mina ist derweil in dem Schloss nahegelegenen Dorf Passo Borgo angekommen und verbringt Zeit mit ihrer guten Freundin Lucy, der Tochter des Bürgermeisters. Doch sie stellt mit der Zeit Veränderungen an Lucy und eine generelle Verschlechterung ihres Zustandes fest. Der Verdacht liegt nahe, dass auch hierfür Graf Dracula verantwortlich zu machen ist.
Ja, man könnte sich zunächst fragen, wie Argento überhaupt auf die Idee gekommen ist, diesen eigentlich schon so oft und teilweise auch schon wirklich gut verfilmten Stoff nochmal zu adaptieren. Aber Dracula gehört tatsächlich wirklich zu den absoluten Lieblingsgeschichten Argentos schon aus tiefster Kindheit. Und er wollte dem Film oder der Geschichte halt irgendwas Besonderes hinzufügen. Also er wollte den Film eigentlich so ein bisschen spartanisch haben und mit Kulissen, die so wirken, als wären sie quasi von Dracula höchstpersönlich ausgesaugt worden. Aber eigentlich hat es nur den Hintergrund, dass es für diese 3D-Optik, weil der Film halt wirklich auch in 3D gedreht wurde und man sollte den eigentlich auch in 3D sehen. Aber dafür hat er extra quasi diese reduzierte Optik gemacht und er hat sich auch Tipps geholt von Alexandre Aja, der auch ein bekannter Genre-Regisseur ist und der halt kurz vorher Piranha 3D gedreht hat, auch in Real 3D, und hat sich da so ein paar Tipps geholt und so weiter. Und ja, das war halt noch so ein bisschen, als er die Idee hatte und damit anfangen wollte, es war so noch so fast zum Anfang dieser Renaissance des 3D-Films, dass er so ein bisschen mit Avatar so ein bisschen wieder eingeleitet wurde. Und da mussten sich halt auch die Crewmitglieder alle noch erst wieder neu mit einfinden oder zurechtfinden. Und es wurde extra auch damit gearbeitet, dass dort keine Deko ist, keine Muster und dass nichts von dieser Plastizität durch den 3D-Effekt abgelenkt wird. Auch die Kostüme wirken eher, können wir gleich später nochmal drauf eingehen, nicht unbedingt so aus dieser Zeit oder wirklich sehr reduziert. Und das sind ja alles Sachen, wo man sagen kann, okay, die haben sich Gedanken gemacht darüber, wie schafft man das, diesen 3D-Effekt so gut wie möglich zu machen, haben dabei aber vergessen, dass genau diese Dinge am Ende dafür gesorgt haben, dass der Film so richtig verliert und die haben quasi Schaden zugefügt, gerade eben, weil die Kulissen so billig aussehen und so unbelebt und wenig Statisten und sowas alles. Das hat ja eher dem Film geschadet, ja. Und dieses 6,5 Millionen Euro Budget, wer weiß, wo die gelandet sind. Aber ich habe irgendwie auch gelesen, dass diese Kamera irgendwie 100 Tonnen gewogen hat oder sowas. Vielleicht war die auch so teuer, die Kamera. Lief tatsächlich in Cannes auf dem Filmfestival in so einer Sonderreihe oder in so einer Sondervorstellung und alle waren so heiß, ja, Argento, krass, war ja auch davor nicht wirklich mehr angesagt und hatte eher schwächere Filme abgelegt, aber Dracula, das ist doch ein klassischer Stoff, was soll da schief gehen? Aber schon bei der Premiere war der Film tatsächlich eine absolute Enttäuschung, ein richtiges Debakel bei Fans und Kritikern, also die Kritiker haben sich quasi mit Negativkritik überschlagen am nächsten Tag. Aber ja, was soll man dazu sagen? Also, was war so dein erster Eindruck, sag ich mal, schon nach den ersten Minuten des Films?
Ich fand halt, also die erste Assoziation, die mir in den Kopf gekommen ist, war, das sieht aus wie eine Asylum-Produktion. Das sieht aus, als ob das bewusst so schlecht aussieht. Und ja, das war halt, es ist mir total schwer gefallen, den Film auf irgendeine Art und Weise ernst zu nehmen. Obwohl jetzt irgendwo, ich meine, auf dem Blatt sieht das theoretisch eigentlich gar nicht mal so doof aus. Weil die Besetzung ist überhaupt nicht sehr schlecht. Und trotzdem kann ich, weiß ich nicht, irgendwie sah das unfassbar
scheiße, sagst du.
Ja, es sah scheiße aus, es sah nicht gut aus und es kam gar keine Atmosphäre, die ich jetzt halt ich lerne ja jetzt auch über den Podcast und mit dir zusammen Händchen haltend halt so quasi auch mehr und mehr von Argento kennen. Und wenn ich den jetzt so gesehen hätte und ich nicht gewusst hätte, gut, das steht ja direkt auf der Titlecard, aber hätte ich das halt nicht gesehen, dass der von Argento ist, hätte ich das halt auch im Leben nicht erraten. Nee. Oder irgendwie vermutet, okay, ich hätte dann seine Tochter erkannt, aber das kann ja auch in anderen Filmen mitspielen. Und wäre ich halt gar nicht drauf gekommen. So, das Letzte, was wir halt hatten, war ja Suspiria, beziehungsweise, wie du gesagt hast, The Church so zur Hälfte. Und die haben so von der Cinematografie so ein ganz anderes Niveau. Natürlich auch, weil es eine andere Zeit ist und jetzt natürlich halt digital gedreht, kriegt das natürlich auch eine ganz andere Optik. Aber ich denke mal, das muss sich ja auch besser übertragen lassen als so überhaupt nicht. Und das war schon echt, sehr schockierend.
Es ist, du sagst es eigentlich, wie gesagt, es liest sich eigentlich super. Dario Argento, Suspiria, Inferno, Phenomena, Profondo Rosso, alles super Filme gemacht. Er hat auch einen seiner bevorzugten Kameraleute dabei, Luciano Tovoli, der mit dem er Suspiria und auch Tenebrae gemacht hat. Er hat Claudio Simonetti von Goblin wieder dabei, der den Score gemacht hat, und auch die Besetzung ist jetzt nicht ein absoluter Hochkaräter, aber ich sag mal,
Thomas Rutger Hauer ist schon.
Rutger Hauer auf jeden Fall war zumindest jetzt vielleicht im Jahr 2012 nicht mehr, aber Blade Runner, The Hitcher, legendär da drin, Rutger Hauer. Und tatsächlich ja dann auch endlich mal ein Holländer als Van Helsing, was ja auch vorher noch nicht gab. Dann hast du Thomas Kretschmann, der ja nun noch zu den, ich sag mal, zumindest vielleicht nicht zu den besten deutschen Schauspielern gehört, aber zumindest zu den bekanntesten auch im Ausland. Und der hat ja auch in vielen Hollywood-Filmen mitgespielt und auch mit Argento schon im Stendhal-Syndrom. Und der Pianist Resident Evil, Stalingrad, hat genug gemacht hier. Aber als Dracula, gut, kommen wir gleich noch drauf zu, ob das eine gute Entscheidung war. Und seine Tochter, Daja, ist auch dabei, auch eigentlich eine erfahrene Schauspielerin. Aber diese Rezeptur, diese Zutaten, ja, völlig durch die Wand gefahren. Das fängt schon an in diesen Opening Credits, wo da halt diese Credits laufen und die Kamera digital quasi durch so eine Art Dorf fährt. Aber dieses Dorf ist halt komplett animiert und es sieht aus wie Unreal Tournament. Und ohne Mods. Und das ist so mies gemacht, wirklich. Man sieht jede einzelne Textur, wenn dann überhaupt welche vorhanden sind. Und das sieht so abartig grausam aus. Ich dachte schon, scheiße, liegt das jetzt irgendwie an meiner 3D-Brille? Soll ich die lieber direkt wieder umschalten? Aber ich habe es dann erstmal gelassen. Und das geht ja dann auch weiter. Das ist so alles, was ich so von einem schlecht gemacht, ja, von so einer Asylum-Produktion, den sie halt so ein scheiß 3D-Ding noch in die Hand gedreht haben, erwarte so, auch dass es denn so niveaulos ist. Schon nach 5 Minuten hast du so eine Szene, wo die eine Mädchen, die Tanja, da in so eine Hütte läuft und da läuft dann eine wie sagt man, eine geheime, verbotene Liebesgeschichte ab, die eigentlich dazu nur genutzt wird von Argento, um Brüste und Sex in 3D zu zeigen. Mhm. Wunderschön, dachte ich, wunderschön. Und danach sagt sie ja noch so, ja, ich muss jetzt wieder nach Hause und bringst du mich nicht? Und er sagt, nee, ich habe keine Lust, geh allein durch den Wald. Und dieser Wald, der ist halt, auch um dieses 3D dann halt, zur Geltung zu bringen, ist halt komplett ausgeleuchtet. Also der hat halt null Gruseleffekt. Man sieht überall, dass da Scheinwerfer rumstehen und es ist total hell in diesem Wald. Und dann diese CGI-Eule, die da auf Tanja einstürzt, mit dieser Mini-Verwandlung, wo dann aus dieser CGI-Eule dann einfach nur so eine Kamerafahrt auf die Hand von Thomas Kretschmann fährt, wie dann kurz Krallen ausgefallen werden und er dann plötzlich oder eingefahren werden und plötzlich Dracula, beziehungsweise der ungruselige Thomas Kretschmann vor Tanja steht und sie beißt. Das war so scheiße.
Ja, und da auch natürlich halt die Transformation komplett geschenkt. Also man sieht nur Eule und das. Ich habe letztens mal wieder den ersten Harry Potter geguckt. Da gibt es am Anfang auch dieses, wenn McGonagall sich von der Katze in McGonagall verwandelt, haben sie auch die Kamera so weggeschwenkt. Und genauso wirkt es halt hier auch so, okay. Und das ist auch schon mit
eins aber der ersten... Aber eine CGI-Hand. Sie hätten noch wenigstens eine Puppe für die Hand nehmen können. Ja, sie haben aber eine CGI-Hand genommen.
Ja, das auch noch. Ja, und das ist, was ich mir hier, beziehungsweise was ich sagen wollte, das ist eines der Motive, wo jetzt halt Argento, so wie ich es sehe, halt sich quasi überlegt hat, nochmal einen neuen Kniff reinzubringen, denn jetzt weiß ich nicht, ob es nicht schon mal eine andere Dracula-Adaption gab, wo er sich auch noch in andere, also
ich glaube, ist die
Dracula
erste.
Sich auch in andere Tiere verwandeln konnte.
Zumindest aber ist es diese, dass es so viele verschiedene Tiere sind.
Genau, ja. Und hier wird dir dann halt direkt als erstes eine Eule verkauft. Und das ist auch noch so gemein, weil du ahnst irgendwie schon, dass da was geflogen kommt. Es klingt zwar nicht wie eine Fledermaus, aber du denkst halt noch im ersten Moment vielleicht daran und dann ist es eine Eule und dann ist man schon so, Und das hat mich schon direkt genervt, weil ich habe ja schon bei unserem Dracula-Podcast, also den Lugosi Dracula erwähnt, dass ich Vampire immer noch eigentlich richtig cool finde und auch immer noch denke, dass die halt trotz, dass sie halt wirklich schon sehr, sehr oft irgendwo vorgekommen sind, irgendwie noch Potenzial haben und ich die interessant finde. Aber ich bin jetzt kein großer Fan davon, den halt noch mehr oder noch andere Fähigkeiten beziehungsweise Eigenarten, Eigenschaften zu geben, weil die haben schon so viele. So, und auf die, alle anderen wird ja auch, nein, nicht auf alle, aber auf viele anderen wird ja auch in dem Film hier noch eingegangen. Spiegelbild zum Beispiel oder den Flock oder was auch immer. Aber jetzt quasi noch so aus Gag, weil es jetzt irgendwie nochmal ein neuer Twist ist, der auch komplett überflüssig ist, weil er wirklich nie für die Geschichte entscheidend ist. Aber
nur für ein paar Lacher, aber dazu später
mehr. Ja, genau. Und deswegen zu sagen, er kann jetzt noch ganz viele verschiedene Tierformen annehmen, ja, das hat mich schon direkt so ein bisschen, dachte ich so, nee, das muss nicht sein.
Nächste Szene ist dann die Ankunft von Jonathan Harker, dem Typen aus der Großstadt, der da zu Dracula hinreist und an diesem furchtbar halb animierten, halb schlecht gezeichneten, was auch immer, mit Weichzeichner überzogenen Bahnhof. ja. Das war noch gruseliger als diese CGI-Eule. Wirklich, dieser Bahnhof, das kann doch nicht wahr sein, das ist Dario fucking Argento. Was fällt ihm ein? Wirklich.
Wie dieser Rauch von rechts reinkommt und das so einfach so aussieht, als ob da irgendjemand irgendwie in Dope After Effects da irgendwie ganz schlecht so mit zwei Klicks so ein bisschen Nebel
Und auch der Schauspieler von Jonathan Harker, das merkt man schon nach 10 Sekunden, diese Mimik von dem Typen, der ist so unfassbar grausam, wirklich furchtbar. Und es ist dann auch diese ganze Sequenz, die danach folgt, wo sie dann irgendwie da wo Tanjas Leiche dann, die sie dann da aufgefunden haben und so weiter und vergraben haben, die verschwindet auf einmal vom Friedhof. Und das war alles auch viel zu lang schon, die Sequenz. Und Argento hält sich da so mit Sachen auf, wo du denkst, ey, Tiger, da hättest du früher ein schönes Editing draus gemacht und einfach mal so eine Sachen irgendwie visueller, schöner, aufregender gestaltet, wenn du schon überhaupt so einen Mist filmen musst oder irgendwie reinbringen musst, da für Storytelling. Und dann, furchtbar. Und dann geht ja die Geschichte weiter, dass Harker dann zu Lucy geht, die Tochter des Bürgermeisters ist, die dann, von Aja Argento gespielt wird. Und die ist gleichzeitig, die Lucy, die beste Freundin von Jonathan Harkers Frau, die dann noch später ins Geschehen eintritt.
Genau.
Und dann kam direkt, ich glaube, es waren nur wenige Sekunden später, gab es diese ebenfalls furchtbare, noch etwas unauffälligere CGI-Szene. Aber dass sie nicht mal diesen Bluteffekt echt gemacht haben, dieses, kannst du dich erinnern, wo sie da, ich weiß gar nicht mehr, wer sich da die Pulsadern da so aufschneidet vom Handgelenk hoch zum Arm hin. Das ist einfach so, auch komplett CGI. So, warum?
Tja.
Ich meine, gut, natürlich ist natürlich digitales Blut ist natürlich immer das.
Für 3D ja, besser, ne?
Für 3D, ja, das haben sie bei Piranha und auch bei My Bloody Valentine 3D ja auch gemacht teilweise. Lässt sich natürlich auch die Farbe, sonst müsste das Blut wahrscheinlich ja für die 2D-Version pink sein, glaube ich, damit es irgendwie dann in 3D rot ist oder irgendwie so ein Quatsch. Irgendwie hatte ich da mal sowas gelesen, will ich mich jetzt nicht für verbeugen. Aber das hat sicherlich technische Hintergründe, aber es ist halt so, Argento, nein, nicht digital, Argento, nein, nicht CGI, das passt einfach so von vorne und hinten nicht zusammen.
Mhm. Was man nochmal zur Geschichte sagen kann, wenn man das schon mal jetzt über eine weitere Dracula-Adaption spricht, er hat das ja ein bisschen abgeändert. Hier in dem Fall ist es so, dass Lucy, die taucht ja auch eigentlich schon in der, also im Buch auf, beziehungsweise auch in den bekannteren Adaptionen, aber das ist halt hier so, dass der komplette Film, das ist jetzt auch kein, also das wird jetzt eh rauskommen, dass der halt komplett in
Transsilvanien
in der Nähe von Graf Draculas Anwesen spielt und auch Jonathan Harker gar nicht die Rolle hat, die er in dem Buch hat, also er ist nicht da, um ihm quasi in London ein Anwesen zu verkaufen, quasi so als Makler, sondern so wie ich es verstanden habe, ist er hier Bibliothekar und ich glaube, er soll da aufräumen.
Ja, und das spielt halt auch gar nichts davon, spielt in England.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Das, und deswegen sind auch halt alle anderen Figuren, außer jetzt halt er und seine Frau, kommen ja dann, nehme ich mal zumindest an, aus England. Aber alle anderen Figuren kommen halt dann irgendwo auch aus Transsilvanien, beziehungsweise gut, Van Helsing wird immer noch aus den Niederlanden kommen, aber sei es drum. Ja. Und was du eben gesagt hast zu der Jonathan Harker-Figur, das war auch das, also das einzige unfreiwillig Lustige, so dass ich ja wirklich auch lachen musste. Da kommen noch ein paar Lacher. Aber bei ihm hatte ich immer so das Gefühl, da haben die gesagt so, stell dir mal vor, du bist in einem Stummfilm. Stell dir mal vor, du musst alles irgendwie versuchen, mit deiner Mimik rüberzubringen. Überrascht, erschrocken, mutig. Ein schöner Wein. Das ist so, okay. So, weißt du, so wird sich halt kein Mensch verhalten, der irgendwie alleine irgendwo rumläuft.
Das ist halt auch die einzige Möglichkeit, wie ich den Film irgendwie verstanden hätte oder die Absicht, wenn man gesagt hätte, Leute, Argento, ich bin's, ich drehe heute mal eine Parodie. Ja. Aber so irgendwie so ein Spoof-Movie wie Scary Movie, aber einer von diesen noch schlechteren Sorte Scary Movie ist auch nicht besonders gut, aber es gibt ja noch viel schlimmere Filme, zum Beispiel die Sequels von Scary Movie. Da hätte ich gesagt, okay, Argento, das ist immer noch scheiße, aber dann verstehe ich wenigstens, warum das so aussieht und warum die Schauspieler so sind und warum es einfach generell scheiße sein soll, weil es so sein soll. Aber Argento meint es ernst und das ist das Problem.
Ja, ich weiß nicht, ob du noch mehr zur Entstehungsgeschichte weißt, aber es gibt ja auch zum Beispiel ein Bild, wie er dann mit Asia dann bei der Premiere in Cannes sitzt und ich meine, beide haben sehr viel Ahnung von Filmen und wahrscheinlich noch mal, auch schon aufgrund des Alters alleine, halt wirklich sehr, sehr viel Und der muss ja auch, der hat ja den Fall gerade vorher schon mal gesehen, nehme ich an.
Ja.
Deswegen wird der da ja schon gewusst haben, dass das wahrscheinlich Mist ist. Da, und dafür habe ich mich so ein bisschen gewundert, warum er da so sitzt und so wirkt wie, also auf diesem Bild, das ich jetzt gerade, das ich gesehen habe, sieht das aus, als ob er noch das Gefühl hat, das könnte was werden.
Nee, ich glaube, das hatte er auch wirklich, weil man muss dazu sagen, Argento ist ja wie halt auch viele andere Regisseure, gerade auch die in den 70ern und 80ern erfolgreich waren. Da gibt es auch ein paar Beispiele auch von Francis Ford Coppola und so. Es hat auch jetzt in den letzten Jahren noch ein paar Sachen gemacht, die auch richtig kacke waren, die auch audiovisuell unter aller Sau waren. Und ich glaube einfach, dass sie es nicht diesen Sprung vom Film oder vom analogen Film ins digitale Zeitalter einfach nicht geschafft haben und nicht vertragen haben. Das ist, glaube ich, ganz einfach der Punkt. Und ich glaube wirklich, als er da mit seiner Tochter saß in Cannes, dachte er, das wird jetzt ein Hit. Das glaube ich wirklich. Er hat es garantiert gedacht.
Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, man muss jetzt sagen, das Einzige, was ich jetzt noch irgendwie rechtfertigend sagen kann, ist halt, dass, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ihn jetzt halt auch nicht in 3D gesehen.
Nach der Hälfte habe ich 3D auf 2D umgeschaltet. Ich habe tatsächlich auch die 3D-Version hier. Und ich muss sagen, ja, also das, was er da sagt oder was da auch begründet wurde damit, dass dann halt diese Deko-Sache und sowas, das kommt dem 3D-Effekt zugute. Aber ich finde ja einen Film nicht nur gut, weil er einen 3D-Effekt hat, weil wenn alles andere darum scheiße ist. Und
nö, also ich bin auch eher jemand, der sagt so, bitte lieber kein 3D.
Richtig, wiederum, richtig.
Ich kann es jetzt ja als Stilmittel nicht verteufeln. Das heißt, wenn es gibt auch Leute, die finden das gut. Also das, ich will jetzt nicht, kann jetzt überhaupt nichts über das 3D an sich sagen, aber ich finde trotzdem, dass man gucken sollte, dass ein Film immer noch in 2D funktioniert. So.
Aber du kannst nichts zum 3D sagen, aber was sagst du zu der CGI-Spinne im CGI-Spinnennetz, als Arke dann auf dem Schloss von Graf Dracula ankommt? Das war die Krönung. Nee, es war noch nicht die Krönung, aber es führte schon so tendenziell hin zu dem, was noch kommen könnte.
Das ist halt echt so, das CGI, das geht irgendwo so zwischen... zwischen halt wirklich
Low Budget, sieht so aus, was man wie so die ersten, vielleicht jetzt nicht PlayStation 1 Ära, aber so
Toy Story, aber Toy Story 1, so, weißt du, das kannst du
ja, aber noch schlechter, ich weiß nicht, das so, ich weiß auch nicht, das wirkt ja auch einfach so deplatziert, man sieht ja halt so, ich weiß auch nicht, pass auf, ich hab zum Beispiel den Flintstones-Film gestern geguckt, aus 94 mit John Goodman. Und da sind auch teilweise noch Animatronics mit bei, so auf den Jurassic Park und so, aber auch ein paar animierte Sachen bei gewesen, so 3D-Effekte und sowas. Und die waren 94 und die sahen besser aus als das, was Argento hier fabriziert hat. Ich bin nicht so gut im Kopf rechnen, aber 16, 18 Jahre später. Und ja, ich weiß auch nicht so.
Ja, denk an Terminator 2 oder so, oder.
Ja, tausendmal besser. Allein Jurassic Park sieht ja tausendmal besser aus und ja, gut.
Naja.
Er hat mal gesagt, okay, das ist ein 100.000-Dollar-Film oder 100.000-Euro-Film, würde ich ja nicht sagen, aber der hat ja trotzdem 6.500.000 € gekostet. Ja. Und ich habe ja auch ein bisschen noch, ich habe ja in dem Argento-Buch auch ein bisschen nachgelesen, das stand auch so drin, dass sie ja sogar aus Kostengründen und sowas alles, und weil es keine geeigneten Gebäude gab, haben sie ja nicht mal jetzt irgendwo fremd gedreht, sondern in Turin, also da war jetzt auch nicht die Anfahrt weit oder dass man die Produktion von Italien irgendwo hin verschleppen hätte müssen, war ja auch nicht, also ich weiß nicht. Naja, Harker kommt jedenfalls auf dem Schloss von Graf Dracula an und da taucht plötzlich die von uns ja tot geglaubte Tanja wieder auf und versucht Harker so ein bisschen zu verführen, sage ich mal.
Sehr schön, sich den Fade-In-Effekt gekniffen, indem sie einfach hinter ihm auftaucht, einen Schritt nach rechts geht, damit man sie dann sieht, aber man hat das Geräusch gehört, wie sie da gerade so wie sie da aufgetaucht ist, aber wir haben kein Geld, um das darzustellen. Deswegen verdeckt er es einfach wie in Austin Powers. Keine Ahnung, es ist so.
Unfassbar, auch diese Kennenlernszene zwischen Dracula und Harker, das ist alles so. Ah, so völlig auch die Dialoge halt so wirklich richtig zum Fremdschämen und dann kommt ja erstmal so ein paar Szenen so auch mit Tanja und Harker, die ja dann so ein bisschen eifersüchtig wird auf die Frau von Harker, der hat da so ein Bild stehen auf seinem Tisch und sie schmeißt es erst runter und in der Nacht verbrennt sie es dann und dann zieht sie plötzlich blank vor Harker und versucht ihn dann sexuell zu betören und dieses Schauspiel zwischen den beiden, wie er auch so, ach, ist nicht so schlimm und so, ach, was willst du jetzt von mir, so in dieser Art, so, das wirkt wie Pornparodie, also wirklich, ganz ehrlich, das ist einfach scheiße und dann beißt sie ihn und dann kommt wirklich die zweitschlimmste Szene des ganzen Films. Und zwar schwebt Thomas Kretschmann alias Dracula mit einer unglaublich schlechten Kameraeinstellung und mit einem unglaublich schlechten Mimenspiel in den Raum hinein, packt sich wütend Tanja und schleudert sie durch den Raum. Und während sie weggeschleudert wird, wird aus der echten Schauspielerin, wird eine CGI-Tanja, die aussieht wie in einem alten Iron Maiden-Video, wo sie damals versucht haben, Eddie the Great irgendwie zum ersten Mal animiert zu zeigen, irgendwann in den 90er oder sowas. Und das sieht einfach, also...
Ich kann jetzt theoretisch nochmal, das ist nämlich genau das Gleiche, und ich finde, das passt aber auch so ein bisschen dazu, warum ich dem Film das hier nicht durchgehen lasse. Ich jetzt einfach nochmal zum ersten Harry Potter, denn da machen die das auch recht oft. Nur der Film kam mal 2001 raus und das war halt einfach noch nicht das HD-Zeitalter. Und dass der dann halt nicht gut altert, das sage ich, ist okay, aber das jetzt hier halt 2012,
ja.
Das ist ja halt, das sah ja nie gut aus.
Ja, das sieht so. Einfach wirklich richtig scheiße aus und ist kein Asylum-Film, wie du es vorhin schon gesagt hast, sieht schlechter aus als das hier.
Nee,
das, und ich konnte es nicht fassen, auch wie Kretschmann denn da so auf die Kamera zukommt und so sein Gesicht so verzieht und auch so die Zähne dann so, wirklich nein.
Ich wollte noch mal so einen halben Schritt zurückgehen, weil ich glaube, wir haben eine Kleinigkeit übersprungen, ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber die Tanja, die war ja, wurde da ja von dem Eulen Dracula dann gebissen und die wurde dann nachher nochmal quasi von der Gruppe, dort wohnhaften Menschen ausgebuddelt, beziehungsweise das Grab wird nochmal geöffnet, um sie dann dort halt zu fehlen. Und da gab es halt, deswegen, ich wollte es mal ansprechen, weil das so die erste Gore-Szene mehr oder weniger ist, mal dich fragen, was du davon gehalten hast und ob dir auch aufgefallen ist, beziehungsweise ich habe es halt gesehen und fand das halt mega lustig, dass ganz am Ende, der Letzte wird ja mit einer Schaufel erschlagen. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Figur heißt, aber der eine hat halt eine Schaufel in der Hand, hält sie sich so über den Kopf und sieht genauso, dass du sie jetzt runterschlägt, mit der flachen Seite auf den Kopf, dann Schnitt und dann ist die Schaufel vertikal, steckt in seinem Kopf drin.
Ja, das ist... Aber gut, dass du es trotzdem nochmal ansprichst. Man muss sagen, es gibt tatsächlich eine Sache, die etwas, wirklich, der ich minimal etwas abgewinnen kann, sind ein paar praktikable Splatter-Effekte, die ja drin sind, die auch dann wirklich handgemacht sind. Und man dann auch wieder krass den Unterschied sieht zu diesem Digital Crap, der dabei ist und diesen, oder CGI Crap und diesen handgemachten Effekten. Die sind auch nicht auf der Höhe der Zeit, aber sie sind wenigstens handgemacht und zumindest so ein bisschen Filmliebe spüre ich in diesen Momenten. Das ist zumindest das irgendwie noch gemacht hat. Und da gibt's ja nachher auch später noch in dieser Kneipe da unten, gibt's ja auch noch ein schönes Splatterfest, sag ich mal, kommen wir auch gleich noch zu. Das ist okay dann. Nichts, was den Film jetzt irgendwie für mich jetzt irgendwie noch aufwertet, aber da dachte ich zumindest, okay, immerhin das hat er noch gemacht, so. Aber, ja. Und dann diese Werwolf-Szene auch, das kann doch nicht sein, dass das jetzt aussieht. Denn taucht, du hast ja schon gesagt, also Dracula taucht ja in mehreren Versionen auf, da immer als Tier, mal als Spinne, mal als Werwolf, später noch etwas ganz anderes, aber hier als Werwolf. Und nein, das sieht auch wieder so aus. Es gibt ja American Werewolf in London, was ja ein guter Werwolf-Film ist, aber es gibt dann auch diese unsägliche Fortsetzung American Werewolf in Paris, wo sie halt auch so mit digitalen Effekten gearbeitet haben und auch noch so zum ganz am Anfang, wo die Leute noch nicht so viel Erfahrung hatten, wo man wusste, ja, das sieht heute, sieht es klasse aus und 10 Jahre später nicht so gut gealtert, sagt man dazu. Und selbst der Werwolf sah besser und der sah richtig scheiße schon aus in American Werewolf in Paris, aber der sah noch 1000-mal besser aus als das, was hier in Dracula 3D zu sehen ist, also, nee.
Ja.
Aber dann kommt Mina an und Mina ist gespielt von Marta Gastini. Endlich mal was fürs Auge, sag ich mal zumindest. Würde ich jetzt sagen. Zumindest ein, wo man kurz gelächelt hat und dachte, ja, okay. Bis sie dann anfängt zu schauspielen, dann war es leider auch relativ zügig vorbei mit meiner Begeisterung, aber naja.
Ja, genau. Mina, die, ist eine Ehefrau von Jonathan Harker, genau. Die ihm quasi jetzt nachgereist ist und halt, ja, da auch Lucia halt auch in der Stadt ist, ihre beste Freundin, macht sie sich halt erstmal auf den Weg zu ihr. Und wird dann, glaube ich, auch gleich noch gerne am selben Abend halt zu Jonathan auf Graf Draculas Anwesen fahren, wird davon abgeraten, da um diese Uhrzeit noch hinzufahren. Und entsprechend dürfen wir dann halt sehen, wie sie mit Lucy unter anderem in einer Kutsche fährt und ganz tolle Dialoge darüber zu Besten gibt, ob dann auch in der Bahn viele edle Ladies waren und ja, und ach, die Schuhe und ach, und ja, das ist alles ganz aufregend. Es ist unfassbar spannend, was da alles passiert. Ja,
ja, aber dafür hat Argento ja dann auch, gut, jetzt springe ich schon wieder ein bisschen vor, aber um mal die Kurzfassung davon zu geben, Dracula erscheint dann des Nachts bei Lucy und sie verfällt ihm sofort und sie wird dann auch gebissen und so weiter. Aber die relevante Szene ist, die dann später folgt, als es Argento wieder mal nicht lassen kann, seine eigene Tochter nackt zu filmen, wie sie von Marta Gastini gebadet wird, während sie full frontal quasi nackt in der Wanne liegt. Und warum macht Dario sowas? Das kannst du doch mit deiner Tochter nicht machen.
Ich fand das auch wieder seltsam.
Das ist ja nicht das erste Mal, weißt du? Das ist so gut. Du kennst die anderen Filme noch nicht, wo er es auch gemacht hat, aber warum? Das macht man nicht. Und es ist ja nicht mal ästhetisch, es sieht ja doch einfach komplett unästhetisch aus, durch diese scheiß Kulisse, durch diese absolut nicht vorhandene Erotik, durch dieses in die Länge ziehen, diese Szene, und du einfach wieder nur denkst, Mensch, Papa Dario, da hast du aber die Brüste deiner Tochter in 3D gezeigt, sei stolz auf dich. So, also völliges Unverständnis von mir. Naja, Mina reist dann zu Dracula zurück dann und der will sie verführen, weil er ja seine vor vielen Jahrhunderten verstorbene, große, einzig wahre Liebe in ihr wiedererkennt. Und Mina durchschaut das Ganze aber so ein bisschen und flieht dann zurück in die Stadt und muss dann erkennen, dass Lucy halt verstorben ist, auch durch Argentos Biss, hätte ich bei nichts gesagt, durch Draculas Biss. Und dann kommt diese Szene, wo Argento meinte, nochmal Phänomena aufleben lassen zu müssen, als der Fliegenangriff kommt. Als Dracula sich in tausende Fliegen verwandelt, um dort aufzutreten. Und auch das, du erinnerst dich an Phänomena, dieser Trickeffekt mit dem Kaffeesatz. Mhm. Kaffeesatz sah besser aus als diese CGI-Fliegen.
Ja. Also zumindest, wenn sie später im Schwarm auftreten. Ja. Wobei auch davor schon wahnsinnig gut aus, aber dann sehen sie halt auch wirklich aus wie so ein 2D-Platt irgendwie aus Photoshop oder was weiß ich, einfach so drauf gedrückt und das, da ist keine Tiefe in diesem Effekt, da ist nichts, was das irgendwie glaubwürdig aussehen lässt. Und dann wird da halt auch nicht mal viel mit den Schauspielern gespielt. Das heißt, du siehst quasi die eine Seite des Raums, das sind halt nur Fliegen. Dann Schnitt, dann siehst du halt die 5 Leute am Tisch. Und dann Schnitt, siehst du Dracula. So, da ist halt überhaupt gar keine Interaktion zwischen denen, bis das halt dieser tolle Effekt vorbei ist.
Es ist auch das ist ja das Krasseste, dass halt auch es auch keine Spielereien mit der Kamera gibt. Du hast es eben schon ganz gut erwähnt. Du hast einen Schnitt aufs Gesicht, Gegenschnitt, andere Leute Schnitt, Schnitt, Schnitt. Aber da passiert nichts. Es gibt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, außer in der Waldszene, glaube ich, mit dem Wolfüberfall. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube vielleicht sogar auch da nicht. Es gibt, glaube ich, keine einzige richtige Kamerafahrt in diesem Film. Das besteht nur aus, quasi nicht aus Standbildern, aber aus, wie sagt man, aus Standeinstellungen. Also die Kamera steht immer. Sie bewegt sich eigentlich, glaube ich, im ganzen Film nicht.
Ich erinnere mich, bin immer in Meinung, als Jonathan Harker, doch, da bin ich mir sicher, als er durch, als am Anfang durch das Dorf geht und dann so ein bisschen an der Wand lang geht und dann geht er vor das Fenster, wo das Gefängnis hinter ist und dann aber so ganz unspektakulär, ja, aber
es hat zumindest nichts mit der Virtuosität von Argento an sich, die man erwartet oder für die er bekannt ist, zu tun. Und dann muss man schon fast sagen, kommt eigentlich schon fast die beste Szene noch im Film, weil sie halt dann irgendwie, ja, zumindest ein bisschen Gemetzel hat oder sowas. Also Dracula überfällt dann diese Gaststätte mit den ganzen Leuten da drin und richtet so ein kleines Massaker an. Und das ist so, wo ich dachte, ja, okay, da schlägt er mal einen Kopf ab und kommt mal ein bisschen Blut raus, Gekröse und sowas. Da habe ich gesagt, okay, dann schenke ich dir Argento. Sieht zwar immer noch kacke aus, aber hat mich kurz unterhalten für eine Minute.
Ja, da gebe ich dir recht. Was mir eben noch eingefallen ist, weil ich da gerade, wo ich das mit dem Gefängnis erwähnt habe, auch vielleicht für alle Leute, die generell Dracula interessiert sind, so die Viggo Renfield gibt's auch wieder. Ist halt komplett irrelevant. Aber die ist halt auch hier in so einem, in einem Asylum quasi und wird da halt auch dann von Dracula befreit. Aber ansonsten wird da nicht wirklich viel mit der Figur gespielt, oder?
Nee, überzeugt eher wieder nur durch gnadenloses Overacting, der Schauspiel. Also,
Aber er ist da. So.
Apropos, er ist da. Eine halbe Stunde vor Schluss darf dann auch endlich Rutger Hauer als Van Helsing endlich mal auftreten. Ja, für mehr Screentime hat es dann wirklich nicht gereicht bei ihm. Und man könnte denken, okay, jetzt ist der Moment, da könnte er sich zumindest vielleicht, er hat ja noch genug Zeit, sich vielleicht noch ins untere Mittelmaß zu retten. Und dann siehst du so Rutger Hauer, der einfach überhaupt keinen Bock auf diesen Film hat. Mhm. Und so wirklich so vollkommen leblos an diesem Film teilnimmt und sich komplett in den Rest des Castes einsortiert, schauspielerisch. Und und Lucy kehrt dann auch als Vampir zurück. Und dann muss Van Helsing, besteht der Rest des Films eigentlich nur aus so ein paar, so dieses übliche, ja, wie kann man denn einen Vampir besiegen? Hier die üblichen Tropes hier mit Silver Bullet nicht, aber mit Flock und wer ist das Gewürz? Hätte ich beinahe gesagt, Knoblauch und all so Schnackes. Und dann besteht es eigentlich nur noch daraus, wie Van Helsing Lucy tötet, wie er Tanya tötet, die dann übrigens diese Staubszene, wie Tanya, später ja auch Dracula selbst, wie sie sich in Staub auflösen und es einfach so aussieht wie so ein Grafiklayer bei Photoshop, so ein schlechter, oder wie jemand, kennst du noch diese Paint Graffiti-Funktion von ganz früher? So als ob da einer mit schwarz-weiß Graffiti Paint drüber malt und das aussehen soll wie Staub. Also das ist unfassbar, wirklich.
Das stimmt.
Aber jetzt habe stimmt, genau. Nachdem er Tanya getötet hat, dann kommt jetzt nämlich der Höhepunkt. Pascal, was ist der Höhepunkt des Films? Eindeutig, ohne Widerrede. Es gibt nur eine magische Szene in diesem Film.
Genau. Das ist nämlich die allerbeste Tierverwandlung, die Dracula quasi noch als Trumpf in seinem Ärmel hat und die er dann auch noch hervorzieht, um uns zu faszinieren, weil wie anders hätte er diese Situation lösen können? Nichts anderes wäre möglich gewesen. Die einzige Chance, diesen Mord durchzuführen, ich weiß nicht mal mehr an wen.
Lucys Vater, also den Bürgermeister.
Den Bürgermeister. Der ist so stark, der Bürgermeister. Er hätte keine andere Chance, außer sich in eine riesen Heuschrecke zu verwandeln.
Ja, klingt doof, aber das müsste für diese Szene lohnt es sich wirklich, wie sich Dracula als Gottesanbeterin verwandelt und das dann so als CGI-Gottesanbeterin wohlgemerkt. Gut, die Nahaufnahme von dem Arm von der Gottesanbeterin, das ist ja dann, glaube ich, wieder irgendeine was Handgemachtes gewesen. Mhm. Aber diese Frontalaufnahme, also nein, das kann doch nicht sein Ernst sein, wirklich. Das ist ja schon beschissen, das CGI, aber doch Gottesanbeterin, wirklich?
Ja.
Und dann noch, aber nicht eine kleine, sondern eine überdimensional 2 Meter große.
Ja. Und da ist nicht mal eine Textur auf den Beinen und das ist alles, das sieht wirklich fürchterlich aus. Und das war wirklich, das kann nur irgendwie, das, weil irgendwie.
Haben die Drogen genommen? Alle.
Nee, ich weiß es nicht. Ja, aber das ist so, wow, das ist das letzte Tier, was du irgendwie mit einem Vampir in Verbindung bringst. Es ist hellgrün. Das ist so echt.
Nee, Gottesanbeterin. Echt, der hätte auch so ein Fisch sein können oder sowas. Eine Kaulquappe in groß oder so, weiß nicht.
Oder das Kaninchen des Todes, keine Ahnung. Das ist echt. Ja. Das war schon hart.
Aber es ist trotzdem der Höhepunkt des Films und das ist das Schöne daran. Deswegen werden wir uns auch für immer an diesen Film erinnern, dank dieser Szene.
Ey, man muss eigentlich dieser Szene dankbar sein, weil dadurch hast du ja zumindest noch die 2-3 Trash-Lacher, wenn du halt eh schon abgeschaltet hast, was dann ja immer noch so ein bisschen dich zumindest mal nicht komplett einschlafen lässt.
Ja. Wie fandst du den Showdown, der aus meiner Sicht auch relativ spärlich und ja auch unbefriedigend ausfällt? Also du hast halt dann Mina und Dracula und Van Helsing.
Das ist es ist halt nicht so.
Ich sag mal so, natürlich, also die Gottesanbeterin kann jetzt nicht mehr getoppt werden im Showdown. Ja. Das ist schon mal, also rein vom Pacing her, schlecht.
Ja. Genau, und das ist halt auch, wir haben halt dann da, hier haben wir jetzt das Silver Bullet Trope und am Ende, du hast es ja nicht schon beschrieben, schaffen sie es und dass dann halt, dass dann am Ende wieder dieser dumme, er ist doch nicht tot, Twist kommt, das hat mich halt dann nochmal final genervt, weil ich so dachte einfach, also nochmal zur Erklärung, dann halt, er ist halt zu Asche zerfallen, in diesem tollen Effekt, dann ist der Film irgendwie zu Ende, die Musik ändert sich, auch die Musik muss ja auch nochmal, also, na egal, können wir gar nicht drüber reden, wenn wir wollen, dann verlassen die beiden das Gelände und dann dreht sich das nochmal um und du siehst, wie die Asche halt wieder hochkommt und dann in so einem letzten Effekt halt dann quasi so richtig in 3D Richtung aus dem Bild quasi rausfliegt, sich in so einen Wolf verwandelt und dann kommt halt kommen die Credits. Und das ist auch nochmal so ein bisschen, wo ich denke so, ach nö, weißt du, das bei keiner guten Dracula-Adaption ist es so, dass er am Ende dann, wenn er getötet wurde, auf eine der, sagen wir mal, konventionellen Methoden, durch eine der konventionellen Methoden, dann war auch tot.
Ja.
So, das ist auch jetzt richtig lame, weil wieso ist denn das eine Silberkugel und dann klappt das nicht und nee, ja, fand ich auch blöd.
Ist kacke. Was auch da halt auch noch dazu kommt, es sind halt auch so kleine Sachen, wo man auch echt sich denkt, so Leute, das hat eine Post-Production und sowas, das muss euch doch auffallen. Gut, jetzt muss ich zu der Entschuldigung von Dario Argento sagen, mir ist es auch jetzt nicht direkt aufgefallen, aber unser Hörer Daniel, schöne Grüße, Twitter, das Kaiserlein, dem ist es auch aufgefallen, dass da auch tatsächlich so zeitlich, historisch auch teilweise wirklich nicht sehr akkurat gearbeitet wurde. Sie spielen zum Beispiel unten in dieser Gaststätte auch ein modernes Kartenspiel. Also neues, von heute, okay. so eine Sachen halt. Und das kann halt nicht irgendwo sein. Das ist doch auch nicht die Art, wie Argento Filme. Ich meine, man muss dazu sagen, Argento war jetzt nie ein großer Geschichtenerzähler. Auch jetzt bei Suspiria und Phänomen und so weiter. Das sind ja keine genialen Geschichten. Aber durch ihre audiovisuelle Gestaltung, durch die Art, wie Argento über Bilder, über Farben, über Kameraeinstellungen Geschichten erzählt, das ist das, was er halt so gut kann. Und er konnte auch nie besonders, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen und wird ja auch in den anderen Filmen mit ihm, die wir noch sehen werden, auffallen, er ist jetzt keiner, der Darsteller zum Glänzen bringt. Also das hast du natürlich mal Jennifer Connelly, klar, aber es ist ja auch, sie lebt ja eher von ihrer optischen Aura, das ist ja keine schauspielerische Glanztat, die sie da ein Phänomen hinterlässt und auch, ja gut, vielleicht noch, ja, in Suspiria, da lässt sich drüber streiten noch, da schon, aber in seinen anderen Filmen halt auch nicht besonders. Und hier, wenn halt dieses Audiovisuelle wegfällt, weil du wolltest es auch schon andeuten, weil auch der Simonetti-Score halt vollkommen generisch ist, was so untypisch ist für Simonetti eigentlich. Und dazu auch diese Soundeffekte, die klingen wie wenn wir beide jetzt ein Hörspiel produzieren würden, so klingen die Soundeffekte da. Ja. Und das, wenn das alles wegfällt, diese audiovisuelle Komponente, dann bleibt da nichts. Weil er kann keine Geschichten erzählen, seine Darsteller sind schlecht. Und halt bis zu Opera war halt Argento audiovisuell immer überragend. Und danach ein bis zweimal auch noch ganz gut. Aber wenn das alles wegfällt, dann fallen halt erst so richtig die Schwächen von Argento auf. Und kein Film von ihm stellt diese Schwächen besser dar als Dracula 3D.
Ja, das kann man wirklich so unterschreiben. Ich habe sogar zwischenzeitlich schon überlegt, ob die vielleicht auch Simonetti, also ob der entweder halt einfach nur so, weil man ja halt natürlich schon lange wusste, dass die halt theoretisch immer so ein Dreamteam waren oder beziehungsweise, dass das zusammengehört, dass es aber vielleicht auch gar nicht möglich war oder er halt nur sehr peripher irgendwie am Soundtrack oder an der Musik mitarbeiten durfte, dass sie halt einfach gesagt haben, egal, klatsch einen Namen drauf, dann...
Vielleicht war es auch Resteverwertung von ihm, irgendwelche
C-Seiten oder so. Oder ne? Hauptsache, da steht am Anfang Simonetti und dann sind die Leute, gehen sie schon mal ins Kino. Kann ich mir halt auch irgendwie schon wieder was vorstellen, weiß ich nicht. Ja, und das ist halt wirklich... Der Film hat halt nichts, was er nicht schlecht macht, leider. Und
ja, ist ja auch, ist halt ja auch.
Das Problem ist dann.
Ja, mach du es.
Sorry, geht da halt auch nochmal 20 Minuten zu lang. So.
Ja, wirklich. Also, so wie es vorhin beschrieben war. Vor allem, es ist ja auch nicht, es ist nicht gruselig. Also, es ist auch wirklich, es kommt null Horror-Feeling auf. Es ist komplett langweilig. Es hat null Spannung. Und es ist halt auch nichts Kreatives, wenn wir jetzt mal die Gottesanbeterin wegnehmen. Da ist kein künstlerischer Wert drin. Also es ist wirklich ein Unfall, muss man sagen, der seinesgleichen sucht. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich würde sagen, wenn Uwe Boll den Film gedreht hätte, wäre das sein schlechtester Film. Wirklich, also man kann das nicht glauben, dass Argento diesen Rotz geschrieben und gedreht hat. Also sowas würde unser geschätzter Dr. Boll vermutlich nicht abgeben. Also Blood Rain, der ja vielleicht thematisch so ein bisschen dazu passt und der ja auch so ein bisschen auch unter vielen ähnlichen Schwächen leidet, aber das ist zum Beispiel ein besserer Film als Dracula 3D und das sollte zumindest denjenigen, die Blood Rain kennen, zu denken geben, ob sie sich Dracula, ob sie sich Dracula 3D antun, aber den muss man sich trotzdem antun, also ohne Wenn und Aber, den muss man gesehen haben, einfach nur für dieses Beispiel, wie es manchmal sein kann, so wenn einfach ein Regisseur, den alle abfeiern, der wirklich uns auch aus der Kindheit und mit dem wir erwachsen geworden sind, auch so solche Leute wie Carpenter, der ist es ja auch passiert, bei dem ist ja auch zum Beispiel The Ward komplett gefloppt und viele andere Filme da, Ghost of Mars und sowas, das ist nicht, du hast nicht ein ewiges Glück, klar, du hast manchmal Leute wie Steven Spielberg, die vielleicht von 30 Filmen mal 3-4 Flops bei haben, also jetzt auch in qualitativer Hinsicht, aber es gibt halt auch Leute, bei denen dann die Zeit einfach dann abgelaufen ist, was Filme angeht, und die ist bei Argento abgelaufen. Da braucht man nicht, also man bewahrt seine Filme super in Erinnerung, seine alten Filme und sowas, aber vielleicht sollte dann noch irgendwann mal Schluss sein. Ne? Und was wollte ich noch sagen? Es ist halt so lieblos, so mühelos, wie das alles ist. Also du hast halt diese furchtbare Optik, furchtbare Atmosphäre, du hast es schon gesagt, es kommt wirklich null Stimmung auf, in keiner einzigen Szene. Alles sieht billig aus, Effekte, Kulissen, Kostüme und auch die Sets, auch so diese kleine Burgstadt oder was das da ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, da in Transsilvanien, das sieht halt auch aus wie auf dem Mittelaltermarkt. So auf so einem auf, wenn hier irgendwie mal Mittelaltermarkt bei euch in der Stadt ist, so sieht es aus in Dracula 3D. Vielleicht sogar noch schlechter.
Ja, anders, irgendwie auch so künstlich, ich weiß nicht, so.
Man sieht halt, dass es Kulissen sind, obwohl es eigentlich angeblich sogar halt auf einem echten Schloss gedreht wurde, aber das kommt halt überhaupt nicht rüber, ne, weil auch so wenig Statisten bei sind.
Ja, eben, das hat nichts belebt, das wirkt alles halt sehr kammerspielmäßig, aber das kannst du natürlich jetzt irgendwie in so eine, wie sie halt man erwarten würde, in einem belebten Ort quasi, kannst du es halt nicht rüberbringen, das kannst du halt dann irgendwie in
Hateful Eight machen oder so. Getötet, kann natürlich sein.
Ja, das kann auch sein. Und das Einzige, was ich noch sagen wollte, weil wir jetzt gar nicht so viel auf die Figur des Dracula eingegangen sind, und das ist ja eigentlich immer das, was so ein bisschen auch mit im Mittelpunkt steht, ist halt dann leider auch wirklich ein, und nicht mal, dass jetzt Thomas Kretschmann irgendwie, also ich finde ihn gar nicht schlecht, aber der passt ein, ist einfach hat keinen guten Dracula abgegeben. Und
auch optisch sieht er einfach nicht aus wie Dracula.
Ich fand die eine Kritik fand ich so unfassbar treffend. Die hat halt gesagt, genau, Thomas Kretschmanns Performance as perhaps the least terrifying version of Dracula to come along since Leslie Nielsen.
Ja.
Es ist halt leider wirklich so.
Ja, und es ist auch darstellerisch halt auch wirklich so. Du hast zwar, okay, man muss dazu sagen, also die Darstellerinnen sind ja was fürs Auge, die Giovanelli und Gastini und Argento, aber das ist halt nichts, wenn du halt keinen Regisseur hast, der die Damen anführt schauspielerisch, dann bleibt es halt dabei, dass es was fürs Auge ist und mehr auch nicht, aber die männlichen Kollegen sind halt auch nicht besser, Kretschmann nicht, also man sieht zumindest, das würde ich auf jeden Fall unterstellen, wenn du jetzt zum Beispiel Rutger Hauer siehst, der ja wirklich durch den Film schlafwandelt, also der hat überhaupt keinen Bock auf die Scheiße, auf das Laientheater da, aber bei Kretschmann siehst du zumindest, dass er Bock drauf hatte und dass ihm das Spaß gemacht hat, aber das ist halt so komplettes Overacting, was er an den Tag legt und es ist halt für uns als Konsumenten natürlich kacke. Aber man sieht zumindest, dass er als Einziger wahrscheinlich Spaß hat an dem Film.
Ja, wie gesagt, also da würde ich jetzt auch nicht mal sagen, hat er per se richtig, er hat schon nicht wirklich gut gemacht, aber er hat sich definitiv angestrengt und passt aber auch einfach nicht so da rein. Und dann die Rolle des Jonathan Harker war halt wirklich, ich meine, es gab noch, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, diese eine Montage, wo sie ihn dann zeigen mussten, wie er in der Bibliothek arbeitet.
Ja.
Das ist so Schnitt, so, also so wie eine Slow-Mo von so einer 80er Trainingsmontage, wie er dann da halt Jonathan Harker arbeitet und dann guckt er sich das Buch an und zieht die Augenbrauen hoch. Ein Buch. Und zeigt dahin und schreibt sich was auf. So das arbeitet Jonathan Harker. Das fand ich halt mega lustig.
Ja, also ich finde den Film richtig kacke. Also ich hätte das auch nicht so, ich habe ja immer gelesen, ja, Dracula 3D, das ist schon der Schund von Argento, das ist unfassbar, das kann man sich nicht vorstellen, dass der das gemacht hat. Und ich konnte es irgendwie nicht glauben, ich dachte so, ja, aber er wird doch wenigstens, das Audiovisuelle muss doch stimmen, weil auch die Poster gar nicht so schlecht aussahen. Und die Besetzten ist ja, wie gesagt, sich auf dem Papier eigentlich gut liest. Und dann dachte ich so, komm, das wird nicht so schlecht sein. Aber wie gesagt, schon in der Introsequenz, doch, es ist so schlecht und es wird bis zum Ende nicht besser. Sorry, aber da muss ich, glaube ich, ist es das erste Mal, habe ich Wrong Turn in den Sequels mehr gegeben? Ich weiß nicht, ist es das erste Mal, aber ich vergebe einen Stern. Wirklich nur einen heute.
Ja, ich habe aber auch einfach, wahrscheinlich auch aufgrund der Fallhöhe, wenn das jetzt irgendwie ein Uwe Boll-Film gewesen wäre, hätte ich vielleicht einen Stern gegeben. Jetzt habe ich einfach einen halben Stern gegeben, weil ich genervt war von dem Film. Das ist vielleicht auch mehr Emotion, die in dieser Wertung mit drin ist. Ich weiß nicht, ob man den dann vielleicht nochmal, wenn man ihn sich ganz, ganz objektiv anguckt und mit ganz, ganz anderen fürchterlichen Filmen vergleicht, ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ist aber auch nicht so wichtig, weil ganz im Ernst, so ist jetzt, also niemand sagt, oh, 1,5 Sterne von 5 oder 1 Stern, dann gucke ich den. So, das ist halt alles egal. So. Ne, ob jetzt 5 minus oder 6, in dem Sinne sei es drum. Aber ja, ich stimme dir zu, das ist für Komplettisten, die quasi die Filmografie so oder so
sich, darf ich dir verraten, dass ich 30 Euro für das Mediabook bezahlt habe für diesen Film?
Guck mal, dass sie allein dafür, das ist echt so dieses... Oh, das
in 3 Cover-Varianten gibt es den im Mediabook.
Sehr gut.
Aber das Cover ist schön.
Ja, das glaube ich, aber das ist doch echt Sammler quasi ausnutzen, oder nicht?
Ja, aber es gibt den Film aber auch im in der Schmuddelgrippe, sag ich schon, in der Grabbelkiste, Schmuddelgrippe, in der Grabbelkiste 5-5er, glaube ich. Das könnte man eventuell dann noch riskieren. Weil ich finde schon, dass man den irgendwie, allein weil man sich nicht vorstellen kann, wie schlecht ein Argento-Film tatsächlich sein kann, allein dafür sollte man den sich doch irgendwie angucken. Ich weiß nicht so recht. Also es gibt ja so Filme, wo du sagst, der ist so schlecht, auf gar keinen Fall angucken. Aber der ist rein, weil es interessant ist, dieses Laientheater sich anzugucken, schon wieder ein Kauf wert dann irgendwie, weil man es irgendwie gesehen haben muss. Es ist ja nicht mal so schlecht, dass es gut ist. Sowas gibt's aus meiner Sicht sowieso nicht, weil wenn ich sage, ein Film ist so schlecht, dass er gut ist, liegt's nicht daran, dass er so schlecht ist, sondern weil ich ihn eigentlich gut finde. Aber das, sowas würde hier nicht mal zutreffen. Es ist wirklich einfach nur schlecht. Aber wenn man das Argento nicht zutraut und sich das nicht vorstellen kann, sollte man sich das unbedingt mal angucken.
Genau, das ist halt der einzige Grund, was ihn interessant macht. Wenn das jetzt auch noch ein unbedeutender Regisseur gewesen wäre, dann wirklich Bruch. So, jetzt ist natürlich so, wenn man sich für die Figur oder für die Menschen interessiert, ja, das ist definitiv wichtig, dann das mal auch gleich zumindest mal reinzugucken.
Ja. Wunderbar, das soll es für heute gewesen sein. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge, Nummer 49, gibt es dann tatsächlich meine Hausaufgabe für mich auf, weil der Pascal sich einen Film gewünscht hat, von einem Regisseur, den wir hier auch schon mal behandelt haben, aber dazu dann in der nächsten Woche mehr. Ja, danke fürs Zuhören, wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.